Ja, ich schreibe sehr gerne Postkarten aus Deutschland. Da nutze ich dann meistens die schöne Hybridform, die es mittlerweile gibt, MyPostcard-App, dass man ein schönes Foto macht und dann Freunde damit beglückt mit dieser Momentaufnahme. Wenn ich im Ausland bin, dann schreibe ich schon eher analoge Karten. Wir haben das familiär so aufgeteilt, dass meine Frau an Familie und Freunde schreibt und ich darf an mich selbst schreiben, weil ich das als Erinnerung sehe, ein schönes Erinnerungsstück, und darüber hinaus schreibe ich dann auch auf, wann ich die geschrieben habe, verzeichne, wann das angekommen ist, und dann kommt die an unsere Pinnwand und man hat also familiär eine schöne Erinnerung. Und ich denke, wenn man an sich selbst schreibt, dann ist die Erinnerung größer. Wenn man von anderen gegrüßt wird, ja, dann freut man sich über den Gruß. Aber ich habe mich mit vielen unterhalten und die Postkarten von anderen Menschen, auch sogar wenn es von der Familie ist, die wandern dann immer weiter nach hinten und irgendwann werden viele auch dann entsorgt. Meine eigenen entsorge ich nicht.
Das ist ja interessant, eine geschlechterspezifische Aufteilung also schon in der Nutzung von Postkarten. Und Sie haben jetzt ganz am Anfang auch gesagt, Sie senden die auch digital. Was macht denn die Postkarte aus, das Wesen der Postkarte? Wie würden Sie das in wenigen Worten beschreiben?
Na, die Postkarte ist ein Kommunikationsmittel. So ist sie entstanden, aus dem Bedarf heraus, ein einfaches, günstiges Nachrichtenmittel zu haben. Und so existiert sie also auch heute noch in der Form als Grußkarte, als Urlaubskarte. Und auch wenn sie von der Anzahl zurückgegangen ist, wenn wir 1998, es gibt Zahlen, dass es noch 400 Millionen Postkarten gab, die transportiert wurden, die zugestellt wurden, im letzten Jahr noch 155 Millionen. Und ich glaube, die Tendenz ist eher weiter fallend. Wenn man das Briefeschreiben nimmt, dann ist das schon ja fast ausgestorben, und einen handschriftlichen Brief zu erhalten, dann ist das schon eine ganz besondere Sache, ein großes Geschenk, was man erhält. Wenn man eine Postkarte erhält, so deutlich das, dann ist das ein kleines Geschenk, und kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und stärken die Gemeinschaft. Also man sollte weiter Postkarten schreiben.
Ja, wir blicken mal auf die Anfänge der Postkarte. Ich habe jetzt vorhin diese 150 Jahre reingeschmissen und habe gesagt circa, weil natürlich ist immer so die Frage, wie alt Phänomene sind, ist da immer abhängig davon, wann man sagt, okay, hier hat es begonnen, und abhängig von den Kriterien, die man dafür heranzieht. Wann und wie und vielleicht auch unter welchen Umständen wurde denn die Postkarte in Deutschland eingeführt, und in den ersten Jahren, wie wurde die da genutzt?
Bei der Post ist eigentlich ziemlich alles klar, weil es da Verfügungen gibt, wann etwas eingeführt wird und wann etwas genutzt wird und wann etwas transportiert wird. Und wir begehen ja jetzt am 1. Oktober den Jahrestag 150 Jahre Postkarten. Dies ist also ein Datum, das nicht mit der deutschen Postkarte im Zusammenhang steht, sondern mit Österreich-Ungarn. Die haben dort am 1. Oktober 1869 die Postkarte auf den Markt gebracht, und sie wurde schnell genutzt. In den ersten 3 Monaten des Jahres sind 3 Millionen Postkarten in Österreich-Ungarn verkauft worden, und das war also ein Verkaufsschlager. Deutschland wollte zuvorkommen, beziehungsweise die Idee stammt aus Deutschland, das ist allgemeinhin anerkannt. Der große Postreformer Heinrich von Stephan, der auch unser Museum hier in Berlin gegründet hat, hat schon 1865 also ein offenes Postblatt vorgeschlagen bei einer Postkonferenz, um den Nachrichtenverkehr zu beschleunigen, zu vereinfachen und auch zu verbilligen. Er konnte sich da aber nicht durchsetzen. Die Kritiker haben ins Feld geführt, dass das Briefgeheimnis nicht eingehalten würde, dass die Postkarte Einnahmen verringern würde, dass dann die Dienerschaft mitlesen könne, was die Herrschaft für Post bekommt, eine unanständige Form der Mitteilung auf offenem Postblatt. Er konnte sich also nicht durchsetzen. Erst als er dann selbst Generalpostdirektor des norddeutschen Postbezirkes war und dann anschließend eben Generalpostmeister des Deutschen Reiches, hat er dann die Postkarte eingeführt. Dies war dann am 1. Juli 1870. Die ist schon im Juni verausgabt worden. Am ersten Tag, am 18. Juni 1870, sind hier in Berlin gleich 45.000 Stück verkauft worden. Die traf den Nerv der Zeit, weil die Postkarte kurz und bündig war, weil man kurze Mitteilungen schreiben konnte. Natürlich der wirtschaftliche Hintergrund, dass man Bestellungen, Terminabsprachen treffen konnte, das kam gut an. Auch vor dem Hintergrund, dass vorher ja nur die Mittel der Kommunikation, Brief und dann seit Mitte des 19. Jahrhunderts Telegrafie zur Verfügung stand. Und einen Brief zu schreiben war recht aufwendig, da brauchte man dann das entsprechende Papier, man musste die Briefmarke dann haben. auch aufwendig im Schreiben, das wissen wir ja selbst, da braucht man Zeit, da muss man überlegen, die Hinwendung, die Mitteilung, die Abwendung. Da war die Postkarte dann viel direkter und viel kürzer in den wenigen Worten, die man dort draufschrieb. Und auch ein Kostenaspekt, der richtige Durchbruch der Postkarte kam dann erst 1872. Als die Gebühr für die Beförderung gesenkt wurde auf halbe Briefgebühr, nämlich von 10 Pfennig auf 5 Pfennig und dann am 1. Januar 1873, als dann das Formular gleich bedruckt war, dass die Briefmarke gleich eingedruckt war, dann ging es richtig ab mit der Postkarte, weil man hat sich dann 10 Postkarten gekauft, man trug sie in der Brieftasche mit und konnte überall schnell dann seine kurzen Nachrichten versenden, in den Briefkasten werfen. Das beschleunigte die Kommunikation, vereinfachte sie, verbilligte sie und das kam an.
Wir sprechen ja gerade noch über die Anfänge der Postkarte und Sie sagten, das schlug ein, das traf den Nerv der Zeit und am ersten Tag, ich glaube 45.000 Postkarten verkauft worden in Berlin, sagten Sie eben. Wurden die dann tatsächlich alle versandt? Also ich weiß ja nicht, was Sie da rekonstruieren können, aber wir haben im Laufe dieser Sendung auch schon gehört, dass Postkarten ein beliebtes Sammlerstück war. Jetzt die Frage, zu Beginn der Postkarte, wurde die dann gleich tatsächlich im weiten Maße tatsächlich zur Kommunikation genutzt oder begleitete die Postkarte von Anfang an auch sozusagen das Attribut Sammlerstück zu sein?
Ja, bei Postkarte muss man sehen, dass man dann schon unterscheiden muss, ob man jetzt die einfache Postkarte nimmt, das reine Formular, wo dann also eine Marke draufgeklebt wird oder die Marke ist schon eingedruckt und dann hat man eigentlich nur die Adressseite und die leere Mitteilungsseite, oder ob wir dann die Weiterentwicklung sehen, nämlich dass sich aus der Postkarte schon relativ schnell dann in den 1870er, 1880er Jahren dann die ersten Vorläufer von Ansichtskarten entwickelt haben. Und zum richtigen Sammlerstück wurde dann die Postkarte erst als Ansichtskarte, vielleicht können wir da im Anschluss noch darüber sprechen, Postkarten wurden in dem Sinne so nicht gesammelt, weil die waren auch nicht so besonders ansehnlich. Also das Reichspostmuseum, unsere Vorgängerinstitution, hat von Anbeginn, wir sind 1872 gegründet worden, die Formulare gesammelt. Und da ging es dann also um das reine Formular oder, wenn es gelaufen war, wie es postalisch heißt, dann also um den Stempel oder die Marke, aber weniger um den Inhalt. Und erst als dann die vielen bunten Bilder auf die Postkarte kam und sie zur Ansichtskarte wurde, dann ging es dann los, dass das auch gesammelt wurde, weil es schön anzuschauen ist.
Ja, auf die Motive schauen wir später in unserem Gespräch. Sie haben bereits angesprochen, dass mit Einführung der Postkarte Bedenken geäußert wurde, nämlich dahingehend, dass ja jeder mitlesen kann. Das heißt, das Briefgeheimnis nicht mehr gewahrt wird und somit das Verhältnis von privat und öffentlich sich verschoben hat. Wenn wir mal auf eine ganz bestimmte Form der Kommunikation, nämlich auf die Liebeskommunikation blicken. Das heißt, zwei Liebende schreiben sich Postkarten, dann finde ich das insofern gerade mit diesem Widerspruch zwischen privat und öffentlich sehr interessant, als in diesen Fällen, also bei Liebesbriefen oder eben Liebespostkarten, ja sehr Privates, gar Intimes vielleicht geschrieben wurde und das eben auf öffentlichem Wege versandt wird. Welchen Umgang haben denn die liebenden Schreibenden mit dieser Ambivalenz von öffentlich und privat gehabt?
Exemplare, wo die reine Postkarte jetzt ohne Bild genutzt wurde für Nachrichten zwischen Mann und Frau, sage ich jetzt, gibt es, aber die sind nicht so häufig, als dann die Postkarte eben als Ansichtskarte dann wirklich Motive hatte, die Liebende zeigen und die es thematisieren, dann kann man schon Rückschlüsse treffen, dass festzustellen ist, dass die Motive recht eindeutig und offen sind, natürlich nicht erotisch oder pornografisch, aber man sieht schon also Liebespaare im Glück und die schriftlichen Äußerungen sind eher zurückhaltend, dass man sich also über ein Treffen nochmal austauscht, aber wirklich alles nur angedeutet, sodass man wirklich sehr viel hineininterpretieren muss und dass es da schon diesen Widerspruch gibt, der aber, glaube ich, nicht daraus resultiert, dass die Post und der Postbote das unbedingt dann oder die Eltern oder so dann mitgelesen haben, weil es eine offene Versendung war, sondern weil es allgemein in der Gesellschaft noch nicht schicklich war, darüber so zu schreiben.
Wenn wir eine ganz andere Nutzung uns angucken, nämlich weg von der Liebe hin zum Krieg gehen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, vor dem Ersten Weltkrieg, das war die Hochzeit der Postkarte. Während des Ersten Weltkriegs riss ja der Postverkehr nicht ab, aber wurde anders genutzt. Wie wurde denn im Kriegskontext die Postkarte genutzt?
Na, man kann auch schon weiter zurückgehen mit der Entstehung der Postkarte, denn sie wurde in Deutschland am 1. Juli 1870 eingeführt. Wenn ich mich richtig erinnere, am 15. Juli 1870 begann dann der Deutsch-Französische Krieg und sie war schon ein wichtiges Kommunikationsmittel im Deutsch-Französischen Krieg, dass sie kostenlos verteilt, millionenfach dort schon genutzt wurde und ein Band zwischen Heimat und Front herstellte, wo der kleine Mann ungeübt zu schreiben, sich dort austauschen konnte, Lebenszeichen senden konnte, kurze Grüße aus dem Kriegsgeschehen nach Hause senden konnte. Und das kam an und wurde gut genutzt. Das wäre mit dem Brief nicht möglich gewesen. Und so erklärt sich auch, dass also von diesen Millionen im Deutsch-Französischen Krieg dann im Ersten Weltkrieg 10 Milliarden Postkarten verschickt wurden. Im Zweiten Weltkrieg war die Zahl insgesamt der Kommunikation der Feldpost also noch mehr angestiegen. Stiegen auf 40 Milliarden Sendungen, aber da nahm das dann mit den Postkarten schon wieder ab, auch aus Gründen der Geheimhaltung, dass dort nicht so offen geschrieben werden sollte, wenn Briefe oder Postkarten abgefangen wurden. Die Hochzeit der Postkarte im Krieg ist dann der Erste Weltkrieg und auch dann natürlich auch als Bildpostkarte, die dann versandt wurde, dass viele Ansichten genutzt wurden, dass Fotografen auch direkt an die Front fuhren, dort Bilder machten von Soldaten, vom Frontgeschehen und dass das dann zur visuellen Kommunikation des Krieges beitrug, weil es nach Hause gesandt wurde.
Herr Ditschenert, Sie haben vorhin schon die Motivik angesprochen, deswegen gehen wir doch mal in den Bereich der Bildpostkarten. Welche Abbildungen wurden denn im Laufe der Zeit genutzt? Also können Sie da Tendenzen erkennen?
Ja, die Hochzeit der Postkarte und der Ansichtskarte war dann die Blütezeit vor dem Ersten Weltkrieg. Haben wir eine umfangreiche Sammlung, die die Vielfalt der Abbildungen wiedergibt. Es gibt im Grunde fast kaum ein Metier, ein Gegenstand, eine Situation, die nicht auch als Abbildung auf Ansichtskarten sich finden lässt. Insgesamt muss man natürlich sagen, ist die Postkarte, die Ansichtskarte, dann ein Spiegel der deutschen Geschichte, sodass es also ein Fest für die Augen gibt, wunderschöne Abbildungen, dass es schwierige Motive gibt, dass es schlimme Motive gibt. Also das zieht sich durch die Zeit und man kann 150 Jahre, beziehungsweise dann bei der Ansichtskarte ist es ein bisschen weniger, wirklich da sehr viel mit illustrieren.
Wenn wir jetzt in die Gegenwart springen, also mir ist halt aufgefallen, dass ganz oft von Urlaubsbildern gesprochen wird, Landschaftsbildern, dann gleichzeitig gibt es eben dieses Repräsentationsmoment. Wir haben vorhin gehört, dass Walter Benjamin sowas wie ein Selfie, also ein Foto von sich selbst in Postkartenform verschickt hat. Wenn wir auf heute gucken, Sie sagten eingangs, es wird weniger geschrieben. Was macht es denn heute aus, Postkarten zu schreiben? Also interessieren Sie sich in der Sammlung überhaupt für Postkarten in der Gegenwart? Und wenn ja, inwiefern haben sich die Postkarten auch jetzt im 21. Jahrhundert vielleicht nochmal verändert, seit es sehr viele Alternativformen der Kommunikation gibt?
Unser Ziel mit der Ausstellung ist es natürlich, bis in die Jetztzeit, bis gestern zu gehen und da zu versuchen, also typische Motive für die Zeit, aber auch rückwirkend eben zu finden, aber auch besondere Motive. Insgesamt ist das also auch unsere Sammlungsphilosophie, typische Objekte zu sammeln und auszustellen, beziehungsweise ganz besondere, erste, letzte, herausragende. Und gerade je näher man an der Jetztzeit ist, umso schwieriger ist das, was wir dann ausgewählt haben. Das sind natürlich auch Motive, die mit der Digitalisierung im Zusammenhang stehen, die man mit der Kamera gemacht hat. Da kommt es dann gar nicht mal so drauf an. Es sind individuelle Motive, die da entstehen. Insgesamt haben wir auch eine Karte, eine Robbe. Es gibt ja auch nicht mehr ganz so viele Ansichtskartenverlage und der eine große Verlag aus Lübeck, der hat eben eine Robbe im Angebot und dies ist diejenige, die als Bestseller dort verkauft wird, weil sie nicht einem bestimmten Ort zuzuordnen ist, sondern weil sie dem der Nordsee, der Ostsee zuzuordnen ist und dann überall verkauft werden kann und auch gerne gekauft wird. Aber man kann schon noch sagen, Urlaubskarten, Grußkarten, die Orte, wo die meisten Touristen sich befinden, da gibt es dann also auch Verlage, die von diesen Sehenswürdigkeiten dann also Karten herstellen, und über die Zeit lässt sich feststellen, der Kölner Dom ist sicherlich die am häufigsten abgebildete Sehenswürdigkeit durch die Zeit der Ansichtskarte gesehen.
Na, Medien sind ja ein hochaktuelles Thema. Viele Momente der Postkarte scheinen sowas wie eine Vorstufe dessen zu sein, was heute eben Mail oder Messenger für uns meint. Wie ist denn eigentlich der Forschung an Postkarten gelegen? Also wie ist der Forschungsstand hinsichtlich dieses Mediums?
Na, da kann man noch einiges machen. Also es gibt also eine Dissertation von 2011, die sich mit der Geschichte der Postkarte befasst und auch schon zusammenfasst, dass die Postkarte immer so als kleine Kommunikation nicht richtig berücksichtigt wurde. Wenn man vergleicht den Brief, ein Gespräch, die Postkarte, eine Plauderei, dann fällt das ein bisschen ab. Es gibt einige Medienwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, die Aspekte dort untersucht haben. Aber also eine breite Forschung zu dem Medium gibt es nicht, und da kann noch etwas entstehen.
Und da wird man wahrscheinlich dann auch nicht um Sie herumkommen, der ja genau viele Postkarten sammelt und systematisiert. Wie gehen Sie denn da vor in der Sammlung?
Na, die Sammlung hat ja schon eine Geschichte, dass unsere Vorgängerinstitutionen die Sammlung angelegt haben, dass sie weiter ausgebaut wurde, dass dann natürlich während der Kriegszeit manches abhandengekommen ist und zerstört wurde. Das Neue vor allem, was wir hinsichtlich der Motivauswahl dann getroffen haben, ist, dass wir nicht nur auf die Motive schauen, sondern also auch auf die Kommunikationsinhalte. Unser Wandel vom Postmuseum hin zum Museum für Kommunikation lässt sich darstellen, indem wir gesagt haben, also früher hat man nur die Briefhülle gesammelt, da ging es also nur um die Beförderungsvermerke, um den Stempel, um die Briefmarke, um eine bestimmte Aufschrift. Und seitdem wir uns Museum für Kommunikation nennen, seit 2000, sammeln wir also auch die Inhalte. Und bei den Postkarten, bei den Ansichtskarten ist es natürlich dann in einem Brief und Briefumschlag, das ist getrennt. Wenn man Postkarten sammelt, hat man im Grunde also auch dann Inhalte, und daher haben wir eine ganz gute Sammlung aus der Frühzeit, weil man eben den Stempel gesammelt hat, und nun hat man also auch dann die Inhalte, was geschrieben wurde. Hinsichtlich der Ansichtskarte haben wir schon dann auch bei den Inhalten auf Masse gesetzt, dass wir gesagt haben, wir nehmen von Sammlern, die das ihr ganzes Leben gesammelt haben, durchaus mal einen Bestand von 10.000 oder 20.000 Karten. Weniger, um dann topografisch alle Orte und Postleitzahlen abzudecken, sondern um dann das Geschriebene zu haben und die Postkartensprache zu untersuchen und diese Quellen herausstellen. Man kann ja insgesamt bei der Postkarte sagen, dass das ja also eine Demokratisierung des Schreibens ist, dass also mit der Entstehung viel mehr Menschen geschrieben haben und dass man die Handschrift hat, und dass die Postkarte ist an sich unser interessantestes Sammlungsgut, weil es verschiedene Informationsebenen hat, die bei anderen Medien so eben nicht vorhanden sind. Das ist das Formular, über das wir schon gesprochen haben, das ist dann der Text natürlich, das ist dann das Bild, das vierte, das sind dann die Beförderungsvermerke, und dann das fünfte, die Erinnerung und die Sammlung, die Ausstellung, und dann, wenn es alles aufeinander abgestimmt ist, dann entstehen dort interessante Sichtweisen auf die Geschichte, wie was entstanden ist, warum was entstanden ist. Und unsere Kriterien hatte ich vorhin schon mal gesagt, es geht also um typische Objekte, um besondere Objekte, und gerade durch diese Ausstellung, dann wir stellen sammelnd aus und ausstellend sammeln wir, sprich, dass wir viele Angebote jetzt also auch wieder bekommen, viele können wir auch nicht übernehmen, aber ganz besondere Stücke, gerade Geschichten um Karten. Und wenn Ihre Hörerinnen und Hörer dort also Stücke haben, wo eine besondere Geschichte da im Zusammenhang steht, dann sind wir sehr daran interessiert und sammeln weiter. Aber jetzt nicht allein die Motivik, da begrenzen wir uns auf postalische Motive, auf Fernmeldemotive, so wie es schon das Reichspostmuseum dann am Anfang gemacht hat, weil man der Flut nicht mehr Herr wurde. 1901 hat man das eingestellt, dass man dann nur noch diese postalischen Motive gesammelt hat, und in einer Verfügung hieß es dann, bitte keine Tiergestalten mehr.